Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Heinz Bogner.
Aus dem vierten Kapitel des Hebräerbriefes. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Im Allgäu, wunderschöne Bergkette, gibt es eine Skihütte auf 1000 Meter Höhe. Sie heißt Bierleinhütte, nicht weil da das eine oder andere Bier ausgeschenkt wird, sondern weil in den 1930er Jahren ein Diakon in Kempten eine Jugendgruppe gegründet hat. Viele junge Männer kamen zum Glauben an Jesus. Und in diesen Jahren begann es Mode zu werden, dass reiche Leute aus dem Ruhrgebiet und aus Nordhessen da im Allgäu sich irgendeinen stillgelegten Bergbauernhof gekauft haben und haben ihn umgebaut zu einer Ferienwohnung. Absoluter Luxus damals. Und da haben diese jungen Männer zu dem Diakon Bierlein gesagt, ach, wenn wir so eine Hütte hätten. Da könnten wir raufsteigen, könnten miteinander beten und singen und bergsteigen. Hat er gesagt, wenn ihr wollt, dann bauen wir sie. Und dann haben diese jungen Leute das Material raufgetragen. Es fand sich ein gläubiger Stahlhändler, der hat das ganze Eisen geliefert. Und sie haben diese Hütte gebaut. Und als sie fertig war, haben die Jungs gesagt, die heißt Bierleinhütte. Die wird nach ihnen benannt. Und er wollte das nicht. Aber sie haben einfach gesagt, dann warte mal, bis du tot bist. Und dann heißt diese Hütte Bierleinhütte. Ich hatte die Freude, da eine Freizeit immer zu machen. Im Winter Mitarbeiterfreizeiten, Skifreizeiten. Und das ging so. Damals, da seht ihr, wie alt ich bin, gab es noch viel Schnee. Man fuhr hin in den letzten Ort, bevor man aufstieg. Es gab keine Lifte. Und man hatte einen Spaten im Auto. Und man hat dann das Auto in den Schnee reingeschaufelt, reingegraben. Und dann hat man so eine Stange gemacht und hat die befestigt, damit die Räumfahrzeuge wussten, da steht ein Auto im Schnee. So war das damals. So viel Schnee gab es im Allgäu im Winter. Und ist man raufgestapft und oben hatten wir wunderbare Freizeiten. Und eines Tages konnte ich einen jungen Koch gewinnen. Der war 17. War aus Mittelfranken und ich sagte, du musst da oben kochen. So, sagt er, mache ich, aber ich bringe meinen Freund mit, der ist Schiffskoch und der hat im Winter Urlaub. Und dann stiegen die beiden auf in voller Kochuniform auf der Berghütte. Und sie hatten jeder von den beiden einen Rucksack, da hatten sie ihren Schlafanzug drin und so weiter. Aber sie hatten so ein kleines, elegantes Köfferchen und da waren ihre Messer drin. Und sie haben gesagt, ohne unsere Messer gehen wir nirgends hin. Auch nicht ins Allgäu, auch nicht auf 1000 Meter Höhe. Wir haben unsere eigenen Messer dabei. Ja, und ungefähr die Hälfte der weiblichen Besatzung unserer Freizeit hat sich sofort in diese beiden Köche verknallt. Denn das hatte die Berghütte noch nicht gesehen. Ne? Smarte junge Männer mit der Kochmütze und mit ihren Messern. Und das Tempo, mit dem sie da hantierten und so weiter. Aber das waren natürlich echte Köche. Denn so ungefähr um 11.30 Uhr war alles eingesaut, was es in der Küche gab. Und dann sind die beiden einfach raus und haben gerufen, Spüldienst. Und dann sind die Mädels reingeströmt in die Küche und haben alles wieder aufgespielt. Und dann gingen sie hinein und haben das Essen vorbereitet. Kein Koch ohne Messer. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Jetzt muss ich den Begriff Schwert erklären. Machaira steht da im Griechischen. Das war nicht das Schwert Karls des Großen, lang und flach oder so, sondern das war so ein Kurzdolch. Die römische Besatzungsmacht hatte eine Zeit lang Anlass, in Jerusalem zu bestimmten Festtagen ein allgemeines Messerverbot zu erlassen. Weil es durchaus vorkam, dass im Gedränge eines Passafestes plötzlich ein römischer Soldat umfiel, weil er so einen Kurzdolch zwischen die Rippen gedrückt bekommen hatte. Und weil der Messermann, der religiöse Terrorist, Makkabäer hießen die Kerle, einem Römer die Machaira, diesen Kurzdolch, zwischen die Rippen gedrückt hatte und verschwunden war in der Menschenmenge. Und selbst die, die ihn kannten, das ist doch der Ben Massiv, die haben ihn nicht verpfiffen. Denn so hat schon später, Jahrtausende später, Jahrhunderte später, der Mao gesagt, der Terrorist bewegt sich wie der Fisch im Wasser. Er hatte die Sympathie der Bevölkerung. Also das war diese Machaira. Das Wort Gottes, schreibt hier der Schreiber des Hebräerbriefes, ist lebendig und kräftig und schärfer als jede Machaira. Diese Dolche waren von zwei Seiten geschliffen und dringt durch. Jetzt kommen Bilder aus dem Metzgerhandwerk, aus dem Kochhandwerk und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist da ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Ich habe so ein Japanmesser zu Hause. Da gibt es spezielle Schleifsteine. Und einmal habe ich telefoniert und habe dabei, wie es meine Art ist, das Messer so geschwungen. Ne? Und irgendwie ist das Japanmesser mit meiner Daumenwurzel in Berührung gekommen. So ein Japanmesser, das kannst du 10 cm vom Fisch entfernt halten, der zerlegt sich von selber. Ne? So scharf ist das. Und die japanischen Köche, die können damit aber auch umgehen. Die machen natürlich eine Show draus. Also dieses Bild ist hier fürs Wort Gottes verwendet. Und hier kommen drei Begriffe vor. Ich kann natürlich nicht das Ganze auslegen, das sitzen wir morgen früh noch da. Aber drei Begriffe kommen hier vor und die will ich uns zusprechen. Als Wort Gottes, übers Wort Gottes. Und zwei davon kennen wir auch von diesen Begriffen in unserer Fremdsprache. Sie sind aus der griechischen Sprache zu uns ins Deutsche herübergekommen. Worum geht es im Hebräerbrief? Die Botschaft des Hebräerbriefes heißt, haltet durch, macht nicht schlapp, gebt nicht auf. Der Wind bläst euch ins Gesicht. Es war eine zweite Christenverfolgungswelle. Die erste unter dem Kaiser Nero, die hängt in der Geschichte irgendwie fest, aber die war harmlos im Vergleich zu den darauf folgenden Christenverfolgungen. Der Kaiser Decius, einer der Nachfolger des Nero, der hat richtig scharf durchgegriffen im gesamten Mittelmeerraum. Es wurden Menschen gefoltert, es wurden Menschen verhört, es wurden ihnen ihre Güter konfisziert, sie wurden enteignet, das Ganze, was sie besaßen, verfiel dem Staat. Eine scharfe, grässliche Christenverfolgung, wie wir sie heute in Teilen der Welt ja wieder haben. Und da gab es nun Christen, die gesagt haben, ich kann nicht mehr. Da gab es Jünger Jesu und Jüngerinnen Jesu, die haben gesagt, ich schaffe es nicht mehr, ich halte nicht durch, ich kann nicht mehr. Und da sagt der Hebräerbrief, gebt nicht auf, der Wind bläst euch ins Gesicht, deshalb müsst ihr die Segel richtig setzen. Der Weg ist weit, deshalb dürft ihr das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Aber vergesst nicht, es wartet auf euch eine wunderbare Herrlichkeit. Und für die Zwischenzeit haben wir einen großen Hohepriester, so wie die Juden einen Hohepriester hatten, aber noch unvergleichlich größer. Und das ist Jesus Christus. Das ist also der Hebräerbrief. Und da kommt in diesem Zusammenhang das, was wir heute Morgen miteinander besprechen und hören dürfen, dieser Vergleich mit dem Wort Gottes, mit einem Machaira, mit so einem Dolch. Zwei Schneiden, du kannst viel damit machen, du kannst metzgern, du kannst Mark und Bein voneinander trennen, du kannst ein schönes Stück Filet herausschneiden aus einem Brocken Fleisch mit diesem Messer, mit diesem Multifunktionswerkzeug. Das ist uns mitgegeben auf unserem Weg, auch wenn uns der Wind ins Gesicht bläst, auch wenn wir schlapp machen könnten, auch wenn der Weg zu weit, zu steinig, zu dunkel scheint. Halte durch, das Ziel ist schon im Blick. Also drei Funktionen. Das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes ist energetisch. Da steht dieses Wort energetisch, kennen wir im Deutschen auch. Und das Wort ist diakritisch, das kennen wir in der Wissenschaftssprache. Das Wort Gottes ist lebendig. Man nennt ja die Originalsprachen der Heiligen Schrift, Hebräisch und das alte Griechisch, tote Sprachen. Darunter versteht man, es wird eigentlich nicht mehr gesprochen, aber die Wissenschaftler befassen sich damit, wenn sie die Heilige Schrift studieren, Hebräisch, fürs Erste Testament, teilweise auch Aramäisch. Griechisch fürs Neue Testament. Nun kannst du sagen, Moment mal, Hebräisch wird ja wieder gesprochen. Ja, aber es ist das neue Hebräisch. Ein britischer Rabbiner hat in einem Vortrag erzählt, im Internet kann man es nachlesen, der Oberrabbiner von Großbritannien seiner Zeit, der hat eine Jerusalem-Reise gemacht und er am Strand von Haifa, am Strand, da sieht er ein Schild und er sagt zu seiner Frau, das ist aber krass. Jetzt steht hier ein Schild, der Messias ist nicht da. Ja, das stimmt zwar, wir warten auf den Messias, aber wieso schreibt denn es am Strand? In Wirklichkeit hieß es in Neuhebräisch, heute ist die Rettungswacht nicht im Dienst. Aber es war in Neuhebräisch Rettungswacht, dasselbe Wort wie für der Retter, der Messias. Und das hat der hebräisch studierte Brite so übersetzt. Ne? Also das neue Hebräisch, das im Parlament gesprochen wird, das als Militärkommando jetzt zur Zeit ja überall erklingen muss, nicht wahr? Das ist zwar dem alten biblischen Hebräisch ähnlich, aber es ist es doch nicht. Es wäre, wenn wir uns in Mittelhochdeutsch des Wolfram von Eschenbach unterhalten würden, würde auch nicht jeder verstehen. Ja, also das sind tote Sprachen, Hebräisch, Griechisch, das alte Griechisch, und doch ist das Wort Gottes lebendig. Warum? Weil die Bibel ein Brief ist, den dein Gott dir hat schreiben lassen. Weil wenn du die Bibel aufschlägst oder ein Bibelwort zugesprochen bekommst, der lebendige Gott zu dir redet, hier und heute. Wenige Tage bevor ich hierher fahren durfte, eine Frau bei mir, sie hat konsequent 20 Jahre lang alles getan, was man tun kann, um sich in allergrößte Schwierigkeiten zu bringen. Das Gespräch ging hin und her. Es ist das vorläufig letzte in einer Serie von Gesprächen. Ich habe da auch eine Ausbildung. Wir kamen ein Stück weiter. Sie konnte einiges erkennen von diesen letzten 20 Jahren. Und ich hatte zum Schluss das Gefühl, ihr zu sagen, wissen Sie, ich fasse mal so zusammen, Sie sind Opfer, aber Sie sind auch Täterin. Sie waren auch aktiv beteiligt an dem, was Sie mir erzählen. Ja, sagt sie, kann schon sein. Dann habe ich ihr noch einen guten Tag gewünscht. Ich habe ihr einen Bibelvers mitgegeben. Und dann ging sie. Dann habe ich meine letzte Fotokopie gemacht für Homberg FC. Habe mein Päckchen zusammengepackt, habe das auf den Schreibtisch gelegt. Da läutet es. Ich denke, ich möchte eigentlich jetzt mich aufs Mittagessen vorbereiten, was kochen. Da steht sie wieder vor der Tür und sagt, ich bin ein Stück mit dem Auto gefahren. Sie haben gesagt, ich bin auch Täterin. Ich erkenne jetzt, das stimmt ja. Kann ich nochmal kommen? Kann ich beichten? Ja, kommen Sie rein. Und dann hat sie ausgepackt. Vieles wusste ich ja schon, aber sie hat neu formuliert, sie sagt, ich bin schuld, ich bin nicht nur das Opfer, ich habe auch was gemacht, 20 Jahre lang. Gilt das für mich? Ich sage, naja, in der Bibel steht nicht, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde, mit der Ausnahme, ne, das da gilt es nicht. Ja, sagt sie, dann möchte ich das haben. Ich sage, bereust du deine Sünde? Sagt sie, ja. Ich sage, möchten Sie die Vergebung annehmen, die Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für Sie bewirkt hat? Ja, dann habe ich ihr die Hände auflegen dürfen. Dir sind deine Sünden vergeben, gehe hin im Frieden des Herrn. Das Wort Gottes ist lebendig. Die Formulierungen, die wir dann ins Deutsche übersetzt bekommen haben, ins Farsi und was weiß ich, das sind keine toten Worte, das ist keine tote Sprache. Das Wort Gottes ist lebendig für dich und für mich. Zweitens, das Wort Gottes ist energetisch, das heißt energiegeladen. Es bewirkt etwas. Das stimmt schon, Worte sind oft so dahingesagt. Worte sind oft goldene Worte ohne Wirkung. Wir lesen Werbesprüche und gehen dran vorbei und so, oh, manchmal lächeln wir, weil es so richtig absichtlich blöd formuliert ist, nicht wahr? Edel sei der Mensch, milchreich die Kuh, ne, und so weiter. Werbung für Joghurt könnte das sein. Ja. Etc. Worte sind oft hohl, das stimmt schon. Aber wenn es ums Wort Gottes geht, dann gilt das, was natürlich auch für manche menschlichen Worte gilt. Ein Lob kann nach vorne bringen. Eine Korrektur kann umsteuern helfen. Ich habe in Kenia gearbeitet, in einem Armenviertel, und mein Büro war eine leergeräumte Gefängniszelle mit Wellblechdach. Es war hochinteressant und spannend, aber eines Tages überfiel mich eine merkwürdige Anfechtung. Sie überfiel nicht nur meinen Verstand, meine Seele, sie überfiel auch meinen Körper. Ich fühlte plötzlich unter diesem Wellblechdach ein Gefühl der totalen Sinnlosigkeit. Ich hatte den Eindruck, dass mein Hiersein in diesem Armenviertel vollkommen sinnlos ist. Kein elektrischer Strom, also kein Ventilator, keine Kühlanlage, Hitze. Und ich hatte einen Schweißausbruch und zugleich fühlte ich mich kalt. Und irgendwie begann alles vor meinen Augen violett zu werden. Ich sah nicht mehr viel. Was ich jetzt erzähle, kann ich nur aus der Erinnerung erzählen. Es muss sträflicher Leichtsinn gewesen sein. Meine Gedanken waren nur noch fokussiert. Ich muss zum Bernie Streit in die Baubude. Der Bernie Streit war ein Nürnberger Architekt, der ein großes Straßenbauprojekt in Mombasa, Kenia leitete. Und ich wusste, der hat eine Baubude und da ist eine Klimaanlage drin. Und ich habe mich ins Auto gesetzt und kam irgendwie durch die Stadt. Wir sprechen von einer Millionenstadt. Also es muss hochgefährlich gewesen sein, was ich da gemacht habe. Hat mir aber vielleicht das Leben gerettet. Ich komme in dieser Baubude an und sage zu der Sekretärin, ich möchte gern Herrn Streit sprechen, der ist nicht da. Ich sage, ist egal, ich muss in sein Büro. Ich stürme da durch und ich krempel mein T-Shirt hoch und setz mich vor die Kühlanlage. Allmählich wurde dieses Lila so ein bisschen hellrot und gelb und dann habe ich wieder gesehen. Und da kommt er rein und sagt, spinnst du? So reden wir Nürnberger miteinander, du schwitzt wie Sau und hockst dich vor meine Klimaanlage. Willst du dir eine Lungenentzündung holen? Und ich sage, Benni, du kannst mich am Abend besuchen, ich muss jetzt hier abkühlen. Er sagt, wenn du willst, ja. Und dann sehe ich auf einmal draußen ein altes Tor. Das hatte der Bernie Streit renovieren lassen. Es war eine Ruine. Die hatte man gefunden bei den Planierungsarbeiten. Das war, so hat sich später herausgestellt, der Eingangstor zu einer Plantage, die eine Freistatt war für entlaufene Sklaven. Der Scheich von Mombasa hatte in seiner Güte eine solche Farm von Missionaren errichten lassen und es war ausgemacht, wenn Sklaven abhauen, wenn sie es nicht mehr aushalten, dann dürfen sie dahin. Sie müssen aber ein Leben lang da bleiben. Da war eine Farm dabei, da haben die dann gearbeitet. Sie waren frei und doch nicht frei. Und die Muslime haben akzeptiert, wer es dahin schafft, zu diesen katholischen Missionaren, der soll da halt dann leben. Dahinter war ein Friedhof. Und das hat man dann also freigelegt und ich sehe diese Tür und auf einmal steigt in mir ein Gotteswort auf. Aus der Offenbarung des Johannes. Und das Gotteswort heißt, siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Ich wusste, dass die Assoziation von dem Tor da kam, das ich sah. Aber das Wort Gottes stieg in mir auf. Seht ihr, das Wort Gottes ist energetisch. Und in dem Moment wusste ich, du bist nicht umsonst hier, du bist nicht vergebens hier. Es hat Sinn, dass du hier bist, so anstrengend es auch sein mag. Durch Facebook haben wir die Möglichkeiten, jetzt Kontakte aufzunehmen weltweit. Da schrieb mir einer, der ist jetzt schon in Rente, er habe sich als Moslem mit 16 taufen lassen auf Jesus. Er hätte gewartet, bis seine Oma tot war, der wollte er das nicht antun. Der wäre daran gestorben, wenn er Christ geworden wäre. Und er hätte als Bub auf meinen Freizeiten teilgenommen. Und diese Jesus-Geschichten hätten ihn so fasziniert. Und er hätte diese Jesus-Geschichten nicht mehr aus dem Herzen bekommen. Und als er 16 war, hätte er sich taufen lassen. Ich schrieb ihm zurück, ich kann mich nicht an dich erinnern. Ich habe ja hunderte von Jugendlichen erreicht, in so einem Armenviertel. Wenn du der Einzige bist, der Sport anbietet, wenn du der Einzige bist, der eine Boxstaffel organisiert und so weiter, ja, dann bist du natürlich der King und da kommen die jungen Leute. Aber das Ziel war natürlich, ihnen Jesus ins Herz zu betteln. Wir haben nicht gefragt, wer ist Hindu, wer ist Moslem, wer ist Christ. Das war uns sowas von wurscht. Die haben alle mitgenommen. Heute wäre das in diesem Viertel nicht mehr möglich. Da steht eine große Moschee und die haben Verbindung zu Al-Qaida. Und 30 Jahre später war das ein Terroristennest, von wo aus sie diese Überfälle gemacht haben nach Garissa, eine Universität, Hunderte umgebracht haben, wo sie am Strand in Mombasa ein Touristenhotel, wo hauptsächlich Amerikaner übernachteten, dort in die Luft geblasen haben. In dem armen Viertel haben die später ihre Terroristen unter den Armen rekrutiert, wo ich vorher unbehelligt vor dem 9/11 christliche Jugendarbeit machen durfte. Wäre überhaupt nicht mehr möglich. Aber dieses Gotteswort, siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Das war's. Energetisch ist das Wort Gottes. Und es könnten jetzt hier Männer und Frauen vorkommen und könnten Ähnliches erzählen. Ich wähle natürlich die dramatischen Situationen meines Lebens aus, oder? Das ist mein gutes Recht, ne? Vielleicht hast du weniger dramatische Erlebnisse gehabt, aber du kannst vielleicht auch hier, könntest hier vorgehen und sagen, dieses und jenes Gotteswort ist auf einmal in mir aufgestanden und ist energetisch geworden. Ist mir zugesprochen worden und ich habe neue Energie bekommen für mein Leben mit Jesus Christus. Das könnten wir hier bezeugen. Nicht alle Geschichten wären so abenteuerlich wie meine, ist ja klar, aber darum geht es überhaupt nicht. Gottes Wort ist energetisch. Und das Dritte, Gottes Wort ist diakritisch. Diakrise ist ein Durchblick. Diakrise ist eine zutreffende Diagnose. Diakrise, das ist in der Wissenschaftssprache eine verblüffend stimmige Beschreibung eines Zustandes, Diakrise. Gottes Wort sagt hier, der Hebräerbrief ist diakritisch. Wenn du Gottes Wort hörst, brauchst du die diakritische Gabe zu erkennen, das und das gilt mir. Wenn wir einen Werbespruch hören, brauchen wir die diakritische Gabe zu erkennen, das ist nichts für mich. Wenn du diese E-Mail bekommst, dass ein ghanäischer Rechtsanwalt 7 Millionen Dollar nicht unterbringt und dass er deswegen in seiner Verzweiflung dich ausgesucht hat, alles, was du tun musst, ist deine Kontonummer anzugeben, damit er endlich dieses Geld überweisen kann. Dann brauchst du diakritische Gaben. Die müssen nicht überentwickelt sein. Aber du brauchst noch einen letzten Rest von Verstand, ne? Von diakritischer Fähigkeit zu sagen, das kann nicht stimmen. Also, wir brauchen diakritische Fähigkeiten. Wenn wir bestimmte Werbereden hören, wenn wir bestimmte Politiker hören, alle, wenn wir irgendwas hören, wo uns einer einen Zauberstab verspricht, ne, den er demnächst heben wird und alles wird gut, dann brauchst du die diakritische Fähigkeit zu fragen, ist das denn möglich? Und wenn du ein bisschen Geld anlegen willst und du liest, da gibt's irgendwo ein Land, was Staatsanleihen mit 18% Verzinsung verspricht, ne? Dann brauchst du diakritisches Vermögen. Und wenn du den Anruf bekommst, dass dein Enkel einen Verkehrsunfall begangen hat und es sei jetzt halt eine Kaution nötig, damit er nicht einfahren muss, ne? Dann brauchst du die kritische Fähigkeit zu sagen, okay, treffen wir uns vom Polizeipräsidium, ne? Ich bringe das Geld mit und dann sehen wir weiter. So, das Scherz beiseite. Gottes Wort ist diakritisch. Ja, wie geht das? Geht das so, dass ich sage, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und auf einmal blinkt es in den Gehirnen, ne, und überall erscheint als Sprechblase Knecht, Knecht, Knecht. Ne? Nein, nein, so ist es nicht gemeint, sondern diakritisch. Das Wort Gottes erklingt und wenn Gott Gnade gibt, erkennst du, was bei dir los ist. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und wenn Gott Gnade gibt, dann funktioniert das diakritische Wort Gottes so, dass du auf einmal deine Knechtschaft erkennen darfst. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Fürchte dich nicht, lass dich nicht grauen, ich bin mit dir, spricht der Herr. Das erklingt. Und die diakritische Funktion des Wort Gottes heißt es, dass du erkennen darfst, das brauche ich jetzt. Ich brauche jetzt diese Stärkung. Ich kriege jetzt diesen Zuspruch. Ja, sie kniete da in ihrem Garten und ich ging gerade für Bass im Dorf als Pfarrer. Und ich sehe, das Knien fällt ihr schwer. Und ich bleibe stehen und sage, na Frau Seifert, Name von der Redaktion geändert, darf ich mein Beet auch vorbeibringen? Das braucht auch das Unkraut jäten. Ja, und dann richtet sie sich auf und sie merkt, sie hat es im Kreuz und wir kommen ins Gespräch. Und im Lauf des Gesprächs sagt sie, wissen Sie was, Herr Pfarrer, ich muss Ihnen was gestehen, bin ja jetzt eine alte Frau. Aber als ich ein Mädchen war und konfirmiert wurde und der Pfarrer hat mir den Konfirmationsspruch zugesprochen, da dachte ich, entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, da dachte ich, der hat doch einen Schuss. Warum gibt er mir so einen blöden Spruch? Ich sage, ja, wie hat denn der Spruch geheißen? Sagt sie, ja, ich sage ihn gleich, aber noch einmal, ich habe, wie der den gesprochen hat, habe ich gedacht, er hat doch einen Schuss. Ja, ich sage, wie hieß der Spruch? Ja, der hieß, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Und dann hat sie erzählt, wie dieser Spruch sie begleitet hat, von dem sie mit 14 gedacht hat. Mit 16 kamen die Amis durch das Dorf gerollt mit ihren Panzern. Die Oma hat gesagt, versteck dich bloß, lass dich nicht blicken. Ich habe nicht genau verstanden, warum ich mich verstecken soll. Aber Angst habe ich schon gehabt. Dann hat sie erzählt, wie sie einen Gorch kennengelernt hat. Und wie leider nach der ersten Verliebtheit und nach den ersten Monaten der Ehe sich herausgestellt hat, der Gorch säuft. Und wenn er betrunken ist, ist er ganz anders, als er mal war, als sie sich in ihn verliebt hat. Und dann hat sie weiter erzählt von der ersten Fehlgeburt. Und von der Erkrankung des Gorch und von der Notzeit, vom Krankengeld zu leben und damit zurechtzukommen und doch immer wieder zurechtzukommen. Und bis jetzt in die Witwenschaft hinein und die Sorge um die Enkelinnen und immer dieser Spruch, fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Das Wort Gottes, Leute, ist energetisch. Das Wort Gottes hat Kraft. Was wir tun müssen, ist nur, ihm diese Energie auch zuzutrauen. Und was wir nur tun müssen, ist, diese Energie auch reinzuladen in unser Leben, in alle Situationen unseres Lebens. Energetisch, in der Gemengelage unserer Wünsche. Wenn die Fragen auftauchen, bin ich hoffnungslos unmodern? Verpasse ich die neue Zeit? Bin ich wie eine Versteinerung aus längst vergangener Zeit, wie ein Reiter einer bereits abgezogenen Armee als Christ? Stehe ich zu später Stunde ungenau in dieser Welt? Sind wir immer die Zweiten, die Dritten, nicht die Ersten? Wenn all diese Fragen auftauchen, Wort Gottes, energetisch, diakritisch, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Wie ein wertvolles Messer für einen Koch. Ja, ein Qualitätsmesser, was man braucht, um wirklich Fisch in Japan so zu schneiden, dass die Speisen denn nicht gleich vergiftet werden. Wenn es darum geht, also wirklich Fleisch gut zuzuschneiden, ich rate, ne, quer zur Faser zu schneiden. Wenn es darum geht, wirklich zu hantieren, dann brauche ich ein gutes Messer. Und wenn wir das Ziel erreichen wollen, Hebräerbrief sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, die künftige suchen wir, dann brauchen wir dieses Multifunktionswerkzeug, Wort Gottes. Amen.